Bitte.
Also mein Name ist Maria Wolf, geborene Berz, geboren in Windischdorf Nummer 5. Wir hatten Gasthof und mehr wie eine Hube, also 5/4 der Hube. Der größte Besitz war so Windischdorf. Meine Mutter kommt aus Windischdorf, geborene Krobat, Nummer 26. Und mein Vater kam als von Ort bei Mitterdorf. Leider verlarisch, leider habe ich meinen Vater schon 2,5-jährig verloren, der durch einen Zugunglück ums Leben kam. Nach 3 Jahren hatte sich meine Mutter wieder verheiratet von dem alten Bürgermeister Matthias Siegmund in Mitterdorf, der Sohn Josef Siegmund. Dazu kamen dann noch 3 Stiefgeschwister. Aber unser Vater konnte keinen Unterschied. So bin ich genauso aufgezogen worden wie seine Kinder.
Wurde Ihr Vater auch Bürgermeister?
Nein, mein Vater nicht. Stiefvater nicht. Nur später war er Ortsgruppenführer und später in der Amtssiedlungsgebiet.
Ja, bitte.
Und so half, ich ging zur Schule, Volksschule, Wiederholungsschule. Da ich die Älteste war, hatte mich meine Mutter sehr viel daheim gelassen und musste manchen Strafzettel bezahlen, weil sie mich gebraucht hat. Und ich hätte gern weiter studiert, aber da war einfach keine Zeit. Ich habe aber das Nähen erlernt, 3 Jahre Nähen. Und da ich immer Krankenschwester sein wollte und auch kochen, meine Mutter sagte, du bist lieber am Kochen, lerne lieber das. Und so habe ich das Kochen und das Backen ganz ausgelernt. Mit 21 Jahren war ich schon ausgelernte Köchin. Und eines Tages kam Herr Dr. Arko mit Herrn Dr. Neinteifer zu uns und sagten, wir wollen jetzt mal Ihre Tochter empfehlen auf einen ganz großen Bauernhof in Sachsenheim. Und da ist auch gleich die Landwirtschaftsschule dabei in Ludwigsburg. Ludwigsburg. Und so war ich fast 4 Jahre auf diesem. Seinerzeit mal eine Domäne, ein Staatsgut. Und da waren 64 Angestellte. Und wir waren Mädel lauter Volksdeutsche. Also meine Wenigkeit, dann von Kärnten, da waren von Vulgardeutschen, von Banatdeutschen. Und in diesen 3 Jahren habe ich auf diesem großen Bauernhof, neben der, wo wir zur Landwirtschaftsschule gingen, so vieles gelernt, dass ich bis heute noch gar nicht alles gebraucht habe. Zum Beispiel das Ganze einkonservieren. Dann die Dampfentsaftung mit der Sismusglocke. Immer in beiden Seiten, in Form einer Maschine, einer richtigen Maschine. Oder das Primitive, der sich keine Maschine leisten konnte, dass er das auch durchführen konnte.
In welchen Jahren war das?
Bitte? Das war im Jahr von 32 bis 36, da war ich noch daheim, da habe ich das Gastwirtsgewerbe erlernen müssen. Das hat 4 Jahre gedauert. Und von 36 bis 39 war ich da auf diesem Hof. Ne?
Wo war dieser Hof?
In Sachsenheim, Rechenshof in Sachsenheim in Württemberg.
In Württemberg, ja.
Und
dorthin hat sie Dr. Arko mitgenommen.
Mit dem Dr. Neunteufel. Das war, die wollten das damals so machen.
Mit Dr. Neunteufel?
Ja, die wollten das damals so machen, dass dann in der Gotsche, damals haben wir von keiner Umsiedlung und nichts noch gewusst, dass das drüben verbreitet wird. Ne?
Dass modernisiert wird.
Dass das modernisiert Leben, wird, ne? Dass man eine Vorratswirtschaft schaffen kann, weil es war ja alles wird. Da.
Woher kam dieser Dr. Neunteufel?
Ich glaube, der war von Berlin.
Ja. Mhm. Und der war damit befasst, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern.
Ja, und der wollte tüchtige Mädel aus den Gotschern heraussuchen, um dass die das weiterführen dann da. Ne?
Die wieder zurückgehen, um unten dann
das zu verbreiten.
Ja,
die wirtschaftlichen und die Kurse geben und alles.
Verhältnisse zu verbessern.
Und dann hatte ich gesagt, ich kann ja nicht einmal Maschinen schreiben. Und da sagt er, ich weiß noch so gut wie heute Landes. Sagen wir mal so,
Vorschulen,
ne? Vorschulen. Aber ich habe die Begabung gehabt. Ja, das fällt noch früher weg. Ich habe in 30 auf 31 haben wir kochen gelernt in Mitterhof bei der Frau Leni Kleiner. Da waren wir unsere 18 Mädel. Ne? Nicht, dass ich mich lobe, aber dort habe ich das beste Zeugnis bekommen. Ne?
Schön. Und da, bitte, wo waren Sie dann eingesetzt als Wirtschaft? Ja. Und zwar mit der Rückkehr von Sachsen.
Als ich damals zurückkam von Sachsenfeld, von diesem großen Lehrbauernhof und Kurs und landwirtschaftliche Schulen, kam ich wieder in mein Elternhaus Gast und Landwirtschaft zurück und half denen wieder die Arbeit tun. Bis zu meiner Vermählung mit Willi Wolf aus Bocce, Maler. Sein Beruf war Maler. Am 24. November 1940 vermählt habe.
So, bitte weiter. Sie arbeiteten, glaube ich, dann im gastwirtschaftlichen Betrieb.
Da mein Großvater verstorben war und mein Bruder noch zu jung war, diese Gastwirtschaft weiterzuführen, so bat man uns, dass wir das taten. Mein Mann blieb aber trotzdem bei der Malerei mit seinem Bruder Ferdinand.
Die Gastwirtschaft war wo?
Die Gastwirtschaft war in Mitterdorf, beim alten Bürgermeister Matthias Siegmund, so hat man das immer genannt, Nummer 11.
Matthias Siegmund.
Ja. Er war weit und breit bekannt, Feuerwehrhauptmann und Bürgermeister schon die ganzen Jahre. Und da blieben wir bis zur letzten Umsiedler, denn wir waren einer der letzten, da immer noch gekocht wurde in der Gastwirtschaft. Und dieser Datum war am 28.01.1942, wo wir da umgesiedelt wurden nach Ransave. Und zwar sollten wir nach St. Leonard 84, das war am Bahnhof in Ran, angesiedelt werden. Meine Eltern wurden in Munkendorf, das war circa 3 Kilometer entfernt, auch eine Gastwirtschaft, Landwirtschaft, Weinberge, umgesiedelt. Da aber das Haus meines Mannes von den Eltern, sagen wir dann den Schwiegereltern, in der alten Stadt Gocce zur selbigen Zeit grundbücherlich noch nicht ganz durchgeführt wurde, so haben wir das in Ran beim Gericht gemacht. Denn sonst konnten wir die Siedlungsstelle St. Leonard 84 am Bahnhof nicht übernehmen. Und in diesen 3-4 Monaten haben wir noch bei den Eltern gewohnt in Munkendorf, bei Ransave.
Handelt es sich da um das Haus in Mitterdorf, das Ihnen rechtmäßig nicht übergeben worden ist? Meinen Sie das jetzt damit?
In Bocce, nicht in Mitterdorf.
In Bocce. Mhm. Also Ihr Mann arbeitete als Maler?
Mein Mann arbeitete noch eine Zeit lang als Maler, wurde aber dann beim Volkssturm eingezogen und bei der Kreisführung in Ransave als Betreuer und Überwächter der Gefangenen und Strafsitzenden, wie man das nennt.
Ja, Strafgefangenen.
Angestellt.
Ja.
Die ganzen Jahre, bis der Krieg aus war. Und mich hat man gleich zu der Wirtschaftsberatung im Kreis Ran angestellt durchs Ernährungsamt. Das ist das, was ich seinerzeit gelernt habe, um im Ansiedlungsgebiet diese Kurse zu machen. Einkonservierungskurse an Fleisch, Gemüse, Obst, richtige Gärten anbauen und Haus- und Arbeits- und Landwirtschaftslehrlinge und so weiter. Es wurde da Bauernhöfe errichtet in 3 Unterschiede. Es gab die Einserhöfe, das sind die Einserhöfe, die berechtigt waren für einen Hausarbeits- oder Hauswirtschaftslehrling. Der musste vor allem sehr sauber sein, richtig geführt am Vieh, es musste eine richtige Stelle da sein für Schweineställe und Hühner, Fliegenwirtschaft und alles. Und die waren, und wenn dann die Wirtschaftsberaterin das für richtig gefunden hat, da wurde das bestimmt und da wurde dann ein Hausarbeits- oder ein Hauswirtschaftslehrling zugeteilt. Die waren im Ganzen 45 Wirtschaftsberaterinnen, nicht nur im Kreis Iran, sondern auch in der ganzen Umgebung Steiermark.
Ja.
Und über den 45 Wirtschaftsberaterinnen war eine Oberwirtschaftsberaterin, das war Frau Dr. Kalin, die von der Landesbauernschaft Graz über uns wachte, sagen wir mal so.
Ja.
Für den Kreis Iran, wo die Gotscheer angesiedelt waren, und auch noch Slowenen von früher dort waren, gab es nur zwei. Meine Wenigkeit und noch ein Mädel, die wirklich, sie hatte Deutsch gesprochen, aber sie war slowenischer Abstammung, mit der ich mich recht gut verstand. Mein Gebiet der Arbeit war oft sehr weit weg, zum Beispiel Savestein, Liechtenstein, Burghitz und Schlossberg, wie das alles hieß, da hinunter, dass man oft das mit meinem Fahrrad nicht erreichen konnte. Da hat man mir auch ein Auto zur Verfügung gestellt, da die Eindossmaschine fürs Fleisch ziemlich schwer war. Mit der Sismosglocke bin ich sehr oft mit dem Fahrrad weggefahren und meine Kurse entrichtet. Ich muss ja sagen, ich bin in sämtlichen Gebieten sehr gut ausgekommen, auch wo noch sehr viele Slowenen wohnten. In der Sprache, wo sie mich in Deutsch nicht alles verstanden, so habe ich meine Werte, die ich auch in Slowenisch erlernt habe, denen das beigebracht. Und es gab ein gutes Einverständnis und eine Einvernahme. Und genau auch wie für die Rezepte, die man dann ihnen zukommen ließ, in deutscher und slowenischer Sprache. Ich bin heute noch sehr stolz auf meine Arbeit, die ich damals geleistet habe. Ich kam mir vor, wie eine kleine Königin durch das ganze Land so zu reisen. Man fragt sich nur, wieso hat man das nicht schon früher alles in Gotsche machen können. Etwas berichtigen. Ich sagte, dass damals die Bauernhöfe errichtet wurden. Die Bauernhöfe waren aber nicht errichtet, sondern die waren in drei Gruppen eingeteilt. Einsernhöfe, Zweierhöfe und Dreierhöfe. Auf dem Wege der Vertreibung wurde ich geteilt von meinem Mann wie viele andere Frauen von ihren Männern. Man hat die am schnellsten Wege von uns Frauen weg und dort stand bei Ratschach schon Ziege bereit, in die man sie hinein befrachtet hat. Und diese Ziege ging ein bisschen unter nach Crna Gora, nach Jugoslawien, bei Sarajevo. Wo ich dann erst nach 2,5 Jahren durch das Rote Kreuz, durch die Rote Kreuz-Nachricht
erfahren habe,
dass mein Mann am 4. Dezember 1945 in diesem Lager Crna Gora bei Herzegowina, Sarajevo, da unten, eines Hungertodes verstorben ist, mit vielen anderen Landsleuten.
Aus Gotsche. Das haben Sie 1947 erfahren.
Diese Nachricht habe ich durch das Rote Kreuz aus Jugoslawien 1947 erhalten. Nebstbei erhielt ich auch noch ein Schreiben vom Roten Kreuz: Der Nachlass geht Ihnen per Post zu. Da haben Sie wahrscheinlich gemeint, die Uhr und alles, was so sagt. Ich habe aber nichts erhalten. Ich habe keinen Nachlass bekommen als dieses Schreiben. Ne? Das war am 4.12.1945, dass er verstorben ist. Und in 1947 habe ich diese Nachricht erhalten.
Ne? Ja. Ja, bitte erzählen Sie mir jetzt Ihre Ankunft in Österreich, wohin Sie gekommen sind.
Uns hat man dann weiter vertrieben. Wie soll man die nennen? Die Ustascha und
ja, bitte.
Die Ustascha. Auch Tito-Anhänger waren dabei. Auch Gefangene, die seinerzeit, die man gefangen hat, die herausgelassen worden sind. Man hat uns unser jeglichen Habe enthoben. den Schmuck, was wir noch hatten, den Ring vom Finger gezogen, die Schuhe ausgezogen. Ich hatte noch einen Rucksack am Rücken, wo das Nötigste drin enthalten war, zum Beispiel ein paar Schuhe, Socken, ein bisschen Unterwäsche, noch ein schwarzes Kleid, das nicht fertig genäht war, wo der Bruder gefallen war, und eine Weckeruhr und meine Schlüssel von daheim. Ich wollte, man frug mich auf Slowenisch, ich muss das hergeben, und ich wollte nicht gleich meinen Rucksack hergeben. Dann hat man mir einfach den durch zwei Schnitte heruntergeschnitten, und der Rucksack fiel zu Boden, der öffnete sich sogar, und die Uhr und die Schlüssel fielen heraus. Und noch ein Dokument, wo ich das Gastwirtsgewerbe erlernt habe. Ich raffte das zusammen und band es in meine Dirndlschürze, die ich noch bei mir hatte. Und so wurden wir dann wieder weitergetrieben. Ich war noch bei meinem Vater, die alte Tante, die war 73 Jahre alt, und meine Schwester. Und wir konnten kaum mehr laufen. Und durch das, ich will nicht sagen, durch das Treiben, durch das Bitten von meinem Vater, wo er sagte, Kinder, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, da gelang es uns, dass wir dann doch das Lager in Klagenfurt erreichten. Als wir dort ankamen, war das schon voll mit Menschen. Und es war damals, es war so ein Haus, wo es bombardiert war. Da war gar nicht viel Dach drauf. Es hat einfach heruntergeregnet, weil man hat gesehen, dass auch die Strohsäcke ganz nass waren an der Seite. Und den zweiten Tag dort hat es geheißen, wer 2 Stunden arbeiten geht, der kriegt 2 Stückel Brot extra. Da haben wir uns gemeldet, meine Schwester und ich. Da haben wir Reime ausgeputzt, wir waren ja so schwach von lauter Hunger, und da hatten wir 2 Stücke Brot extra bekommen. Und ich dachte mir, ich trug ein Reichtum in meinen Taschen. Und als ich heimkam, da streckten mein Vater, die Tante, mein Onkel, von meinem Vater noch ein Bruder, alle die Hände entgegen, jetzt geheißen, die Marie hat Brot. Und so muss ich sagen, ich habe beide Stücke hingegeben. Ich habe für mich nichts gelassen, aber ich habe es doch überlebt. No, und nächsten Tag weiter, da waren wir auf der Suche unserer Mutter. Und da haben wir erfahren, dass man das kleine Mädchen mit 11 Monaten in Landskron gesehen hat. Dadurch haben wir erfahren, dass auch unsere Mutter am Leben sein muss. Und nächsten Tag, früh auf, sagt der Vater, da sind wir auf dem Weg gegangen. Die Tante haben wir in Lager zurückgelassen. Und wir gingen ein Stück etwa 4-5 Kilometer von Klagenfurt weg. Und da war ein englischer Soldat. Und da sagte, wo willst du hingehen? Und wir sagten zu unserer Mutter. Da sagte, du hast Krieg verloren, wir am Krieg gewonnen. Da hat er gesagt, zurück mit euch. Da sind wir wieder zurück, aber mein Vater, der war mehr belehrt, des Schwereren, der hat gesagt, Kinder, wir geben nicht auf, wir gehen über die Berge. Und so gingen wir dann über die Berge mit so einem Hunger, dass wir es kaum aushalten konnten. Der Regen lief unten an den Beinen herunter und die Sonne hat es ja wieder getrocknet. Und wir haben dann auch bei einer kinderreichen Familie eine Tasse Milch und Brot erhalten, wo wir noch unseren letzten Rest von Mark gegeben haben dafür. Und wir hatten dann noch 4-5 Stunden guten Fußweg zu laufen, dass wir dann meine Mutter in St. André bei Landskron, bei Professor Kircher, gefunden und angetroffen haben.
St. Magdalene oder St. André?
St. André. St. Magdalene ist wieder ein anderer Ort.
Ja.
Es heißt auch Landskron, aber St. André bei Landskron.
Gut, ja.
Wo wir uns dann mit Freuden in die Arme geschlossen haben. Und ich war froh, dass wir der Mutter wenigstens unseren Vater mitgebracht haben. Dort haben wir dann in einem Mansardenzimmer Polster am Boden uns die längste Zeit monatelang bewegt, bis wir eine passende Arbeit beim Arbeitsamt gefunden haben. Und vor allem einmal auch die Marken für ein paar Schuhe zu ersetzen, dass man wieder mal einen Schuh am Fuß gehabt hat. Ich fand dann eine Arbeit bei einer kinderreichen Familie, die hatten ein Lebensmittelgeschäft, sechsköpfige Familie. Dort war ich dann 1,5 Jahre. Und ich muss sagen, jetzt kommt noch was, ich muss sagen, und da waren auch Soldaten schon, und die erzählten mir, dass der eine, der Herr Nährl, der jetzt in Würzburg wohnt, mit meinem Mann zusammen war. Und der sagte immer, weil ich geweint habe, der sagte, Frau Wolf, Kopf hoch wie eine gelbe Riebe, und wenn der Tag ist noch, wenn der Tag ist noch so trübe, ihr Mann kommt schon. Ne? Da hat man wieder Hoffnung geschöpft. Und er kann es, die ganze Familie, die können es heute noch beweisen, die haben gesehen, was ich da gearbeitet habe. Um 5 Uhr war ich schon in der Waschküche, da gab es keine Maschinen. Da habe ich die ganze Wäsche gerumpelt für die ganze Familie. Ihr Mann war krank, das kleinste Kind 6 Wochen alt und alles geputzt und alles. Und ich habe es gerne getan, weil ich gehofft habe, Willi kommt zurück. Und nach kurzem triff ich dann Landsleute. Und da hatten die mir anrekommandiert, ich sollte doch, ich bin doch eine Köchin, ich sollte doch nach Fellen oder nach Bertschach. Und ich würde da in einer englischen Offiziersmesse sehr gut verdienen und an meinem freien Tag auch extra ein Brot bekommen und eine Wurst, die man damals Spam genannt hat. Zuerst habe ich mich gewehrt, weil ich Angst hatte. Ich habe gedacht, der Soldat war gar nicht gut zu uns, der hat von der Straße, es war Straßensperre. Ich bin dann doch gegangen. Und so habe ich dann da in Fellen, in Hotel Bulfon, fast 3 Jahre in dieser Messe als Köchin und Mehlspeisköchin gearbeitet und habe sehr gutes Geld verdient. Und die haben mir so viel Mut zugeredet, sie haben gesagt, ich bin ein sehr guter Koch, warum ich nicht auswandere, da komme ich eher vorwärts. Nicht? Die Messe war dann aus und da habe ich noch beim Hotel Yassa gleich daneben noch ein Jahr gearbeitet. Dann haben die auch geschlossen und dann bin ich nach Graz zurück, wo auch meine Eltern gewohnt haben. Und da habe ich zuerst da 1,5 Jahre in der Kleinrentnerküche in der Wielandstraße 12 gearbeitet. Und da war diese Küche geschlossen und da habe ich in Maria Trost in der Kuranstalt noch 3 Monate gearbeitet, bis mich dann eines Tages am 8.5. 1953, mein Bruder Siegfried, wie er als Mechaniker von der Arbeit kam und sagte, Marie, geh heim, dein Visum ist gekommen und du kannst auswandern. Das war 1953 gewesen.
Und wie haben Sie dieses Visum bekommen?
Und mein Vater hatte einen Bruder in Amerika und meine Mutter hatte 2 Schwestern in Kalifornien. Und da frug mein Vater seinen Bruder, ob er gut stehen könnte als Bürger, für mich und von seiner Schwester die Tochter, das waren 2 Cousinen. Der sagte, wenn die Kinder fleißig sind, sagt er, in Amerika muss man arbeiten, will ich es gern tun. Und er bürgte dann, schickte das Affidavit und wir durften, meine Cousine genau wie ich, einwandern. Da ich meinen Onkel früher nie kannte und nur auf, wie ich mit dem Boot, mit dem Schiff, Boot heißt das Schiff, angekommen bin, da haben wir uns gegenseitig gesucht. Und ich habe mich nicht gefunden. Für mich war das damals sehr viel Menschen. Und als ich dachte, dieser Herr geht genau wie mein Vater, und da frug ich ihn zuerst, sind Sie der Herr Siegmund? Ja, sagte er, er sucht Marie Wolf, sei das bin ich. Sei so haben wir uns dann in die Arme geschlossen. Mir sagten einige Menschen, man braucht da viel Mut, man geht in ein anderes Land. Man ist keine 20 mehr, ich war doch auch schon 39, kein Wort Englisch, ganz ein schwaches Gewicht, nicht viel zum Anziehen, aber der Wille war da. Aber kein Wort Englisch. Ich muss nochmal sagen, der Anfang war bitter. Nicht, wo die Menschen nicht gut waren, die Menschen waren sehr gut, aber was nutzt halt mein gutes Kochen, wenn ich keine Sprache verstehe? So musste ich zuerst mal die englische Sprache am schnellsten Wege etwas erlernen, damit ich die Bestellung, die eine Waitress, eine Bedienung aufgibt, damit ich dann am heißen Ofen kochen kann und die Order, die Bestellung ausgeben kann. Und ich muss wirklich sagen, in einigen Monaten ging es schon viel besser, nach einem Jahr schon viel, viel besser. Aber man braucht mindestens 2 Jahre, bis man sich halbwegs der Sprache anpasst. Dann braucht man mindestens 4 Jahre, dass man sich mehr anpasst, denn man muss sich anpassen. Und bis man sich so halbwegs angewärmt hat, da vergehen 6 Jahre. aber das Heimweh vergeht nie. So bin ich jedes Jahr, da habe ich manchen Tag noch extra gearbeitet und den gespart zum Rausfahren, nach Hause gefahren. Man sagt nach Hause, wenn man auch keines mehr gehabt hat, aber so manche Eltern leben, ist immer noch ein Zuhause da. Wenn Vater und Mutter noch lebt, da ist immer ein Zuhause da. Und ich war jetzt 25 Jahre drinnen, man hat mich sehr gern gehabt und ich bin stolz drauf. Gott sei Dank war ich keine Minute krank, keine Minute ohne Arbeit. Und wenn sie mich oft gefragt haben, von wo ich bin, ja, von Austria, von Österreich, habe ich gesagt, ja. Haben sie gesagt, you're a good girl. Ne? Und sie lieben in Amerika die Europäer sehr, denn wir sind immer pünktlich, gewissenhaft und sauber. Aber eines hatte ich die ganze Zeit vor meinen Augen, dass ich nie, so Gott möchte, wollte, also ich möchte nie in Amerika sterben, habe ich mir gesagt. Es gibt alles drin, man kann sich alles kaufen, aber man kann sich die Luft nicht kaufen. Die Luft ist viel gesünder draußen. Und da habe ich mich in 1975 entschlossen, da war so ein heißer Sommer, das ist mein letzter Sommer. Und da bin ich mit Sack und Pack heraus. Frug früher meine Schwester, ob die Sachen hier sehr teuer sind. Da war das Haus verkauft und ich habe nicht deshalb meine Sachen mitgenommen, denn eine Frau liebt auch ein Möbelstück. Wenn man es immer jahrelang putzt und herrichtet, dann ist es wie ein Stück, das gehört dazu. So habe ich mir das, habe ich 4 Estament gemacht, das ist mein Kostenvoranschlag, und jeder hat gleich gesagt, da kommen sie ins Haus, schauen sich alles an und sie sagen, Frau Wolf, das kostet $3,000 von Tier zu Tier. Es kommen 4 Mann, die packen es ein, und dort, wo sie hinkommen, kommen wieder 4 Mann, die packen es aus. In diesen $3,000 ist dann alles included, einbegriffen. Ne? Ja. Und so habe ich, mit Stolz muss ich heute sagen, vom Besen bis zur Gießkanne, von der Matratze bis zum Teppich, alles mitgenommen. Nähmaschine, man sagt, die Leute sind oft falsch unterrichtet, da sagen sie, gibt es in Amerika auch eine Krankenkasse? In Amerika lässt man keinen Schuh sohlen. Tut man da noch Socken stopfen? Nähmaschine. Und ich hab mir gleich eine Nähmaschine gekauft, weil mein Onkel war 55 Jahre Vormann in Newark, bei der Singer Nähmaschine. Da hat er gesagt, Marie, kauf dir nur eine Singer, das sind die besten. Habe mir eine Nähmaschine gekauft, ich habe so Schuhe sohlen lassen, ich habe auch Flecke eingesetzt, wenn es nötig war. Denn wenn man in Amerika nicht spart, da kauft man sich einen Trockner, man macht seine Haare selber. Wenn eine Frau ihren Mann liebt, dann tut sie auch die Anzüge selber bügeln, die Hemden schön bügeln. Denn wenn man für das alles bezahlt, da bleibt nicht viel. Ne? Und das war mein Leben in Amerika, wo ich heute sehr stolz bin und mir noch in meinem Alter die englische Sprache angelernt habe. Und für mich ist das eine Genugtuung. Ich kriege heute noch am Weihnachten so viel Post und immer, wenn sie schreiben, Sie sind immer unsere Maria und Sie sind zu jeder Zeit willkommen. Und das ist mein Stolz. Und das war mein Leben, 25 Jahre in Amerika. Aber das Gottschehertum und der deutsche Schlag, der Gottschehertum, hat mich herausgezogen. Ich konnte von Amerika aus die Kulturwoche nie besuchen, aber meine Gedanken waren immer dabei, weil mein Urlaub immer in eine andere Zeit gefallen ist. Aber seitdem ich jetzt hier bin, besuche ich die Gottschehwoche immer. Und wenn mir der liebe Gott noch länger Gesundheit gibt, möchte ich es so lange machen, solange ich es kann. Danke.
Dankeschön. Frau Wolf, ich habe Sie früher gefragt, wieso Sie eigentlich so schnell das Visum bekommen haben. Denn man kriegt nicht so schnell ein Visum nach Amerika. Jetzt bitte beantworten Sie
ja,
mir diese Frage.
Ja, das weiß ich alles. Denn als ich das erste Mal ansuchte, das war in 1946, da hieß es immer, eine Quote erschöpft, niemand darf mehr einwandern. Da habe ich mir mal meine Finger durchgeschnitten. Ich kam einfach nicht dran, bis ich eines Tages mal selbst nach Salzburg zum Konsulat gefahren bin, zum Konsulat. Und da war eine gewisse Frau Dr. Engel, die diese Sachen bearbeitet hat. Und sie sagte mir damals, Sie sind nicht vorgeladen, Frau Wolf. Ja, habe ich gesagt, ich habe in Erfahrung gebracht, wenn man das irgendwie mit einem Geldumschlag macht, da würde ich vielleicht drankommen. Und wie diese Frau Dr. Engel das sah, da, sie sagte mir gleich, ich soll hinausgehen und warten, sie wird mich rufen. Und als ich dann hereingerufen wurde, da sah ich, wie sie dort an wo verschiedene Namen angebracht waren, wie sie einen Namen ausradiert hatte und hat mich hineingetragen. Und sie war recht freundlich und sagte mir, sie hören von uns recht bald. Das alles, was ich hörte. Und ich bin heim, bin wieder weiter zu meiner Arbeit als Köchin nach Maria Trost in die Kuranstalt. Und am 8.5.53 kam mein Bruder, der war Mechaniker, von seiner Arbeit und sagt, Marie, geh heim, dein Visum ist gekommen, du kannst auswandern. Da sagte ich noch, du spinnst ja, das gibt es ja gar nicht. Und er sagte, ja, das ist da. Nun frage ich mich wirklich, meinem Vater war es ja gar nicht recht, aber ich frage mich wirklich, ich wollte unbedingt auswandern, weil ich ja auch für meine alten Eltern noch zu sorgen hatte und die anderen Geschwister gefallen waren, der andere Bruder noch in Russland, ich war praktisch der einzige Brotverdiener. Und da wollte ich halt auswandern. Und ich muss ja wirklich sagen, dass ich nur durch, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, Bestechung, wie man sagen soll, auswandern konnte.
Wie viel haben Sie da in den Briefumschlag gegeben?
Und ich habe in den Briefumschlag gegeben 2 Monatsgehalte. Das waren damals ca. 3.000 Schilling und das war damals viel Geld in 1953. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten eh nichts, alles verloren und schwer erarbeitetes Geld. Ich wollte mir einen Mantel kaufen und da habe ich es nicht getan, denn ich habe das Geld für diesen Zweck genommen, damit ich auswandern konnte. Sonst wäre ich vielleicht heute noch da.
Bitte.
Ich kam am 16. Oktober 1975 von Amerika wieder zurück, also zurückgewandert. Und habe mich in Ellhofen, das ist in Allgäu, niedergelassen, weil ich da auch eine Schwester hatte, die ein Restaurant und Metzgerei besaß mit ihrem Mann. Sie versorgte mir eine Wohnung, die ich herrichten ließ und mit ziemlich Geld reinsteckte. Aber leider hatte ich kein Glück, die Wohnung war zu feucht. Und so musste ich wieder umziehen, eine andere Wohnung einrichten in Heimenkirch, auch in Allgäu, war eine halbe Stunde entfernt. Auch diese Wohnung war sehr feucht. Und mein Rheumatismus, mein Leiden hat sich verschlechtert, so musste ich mit 2 Stöcken laufen. Da hat weder eine Massage noch irgendeine Injektion was geholfen, bis mir der Herr Doktor empfohlen hat, mich mehr südlich herunter nach Österreich nochmal zu übersiedeln. Und so siedelte ich am 11. Juli 1978 wieder um nach Österreich, wo ich bis zum heutigen Tage noch bin, also in Tirol, in Radfeld.
Bei Kramsach.
Bei Kramsach.
Und dort haben Sie eine nette Wohnung.
Und da habe ich mir eine nette Wohnung eingerichtet und will meine Hände noch nicht in Schoß legen, weil ich jetzt schon 48 Jahre gewesen in der Kirche bin, so gehe ich noch jede Woche 2-mal nach Kramsach ins Altenheim für eine kleine Sache, die man gut tun will. Da packe ich für die alten Leute und koche ihnen etwas freiwillig, oder wie nennt man das, unentgeltlich so. Und das macht mir meine Freude. Und wo ich nur kann, besuche ich mal Kranke. Und jetzt seit April freute ich mich schon auf die Kulturwoche, wo ich noch immer gern her möchte.
Danke.
Jetzt weiß ich aber nichts mehr.
Dankeschön.
Ist alles
so. Na so ein Blödsinn, jetzt habe ich es eingeschaltet gehabt.